Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Wenn Sie so wie ich gestern auch schon da gewesen sind, dann freuen Sie sich mit mir auf eine weitere Moderation von Frau Dr. Gabriele Freitag, die das Eröffnungspodium schon gestern moderiert hat, wunderbar, wie ich finde, und heute Gäste dabei hat, die sich mit dem Thema historischer Kontext und transnationale Erfahrungen beschäftigen. Frau Freitag, ohne lange Vorrede, the floor is yours.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Können Sie mich verstehen? Ja, wunderbar. Gut. Das Thema unseres Panels ist Identitäten und Beheimatung, historische Kontexte und transnationale Erfahrungen. Über Identität und Beheimatung haben wir gestern schon sehr viel gesprochen. Was heute neu in die Debatte reingekommen ist, ist dieser Aspekt der Transnationalität, den Annette Schmitz ja eben in ihrem Vortrag auch schon etwas genauer ausgeführt hat. Worum geht es eigentlich bei Transnationalität? Ganz einfach gesagt kann man natürlich sagen, es geht um grenzüberschreitende Kontakte. In der Migrationsforschung geht es bei der Transnationalität vor allem um Migranten, die von einem Herkunftsland in ein Zielland übersiedeln, aber eigentlich die Kontakte in beide Gesellschaften behalten. Und unabhängig davon, an welchem Ort man sich befindet, ist natürlich auch spannend die Frage, in welchen unterschiedlichen Kulturkreisen bewegt man sich. Und um diese Fragen soll es jetzt gehen. Wie weit ist das Leben von russischsprachigen Gruppen in Deutschland? Wir weiten den Blick heute ein bisschen von gestern. Wie weit ist das Leben dieser Gruppen in besonderer Weise von Transnationalität und Transkulturalität geprägt? Und ob wir dabei, wie Viktor Krieger eben gesagt hat, nur über den Tellerrand schauen oder auch auf den Teller, das ist sicherlich auch eine Frage, die wir hier diskutieren können. Wir werden diese Frage durchaus aus historischer und aktueller Perspektive betrachten und dementsprechend ist auch das Podium hier zusammengesetzt. Und ich begrüße, wie gestern in alphabetischer Reihenfolge, als erstes ganz links Dimitri Bielkin, in erster Linie der Ehemann von Ljudmila Bielkin, die wir ja gestern schon auf dem Bild hatten. Nein, das ist jetzt... Dimitri Bielkin ist Historiker. Er ist gleichzeitig auch Ausstellungsmacher, Publizist. Er hatte Forschungsaufenthalte in Deutschland und den USA, hat unter anderem eine sehr spannende Ausstellung, über die wir vielleicht gleich auch noch kurz sprechen können, am Jüdischen Museum in Frankfurt kuratiert, nämlich ausgerechnet Deutschland. Da ging es um die Migration von jüdischen Kontingentflüchtlingen nach Deutschland. Er ist heute Referent beim Jüdischen Studienwerk ELIS. Und er hat vor kurzem eine sehr viel besprochene Publikation veröffentlicht, Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde. Ich begrüße ganz rechts außen hier Alfred Eisfeld, Historiker, und ich glaube, ich muss ihn eigentlich in dieser Runde nicht wirklich vorstellen. Alfred Eisfeld hat intensiv geforscht und auch publiziert zur Geschichte der Russlanddeutschen. Er ist momentan Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission für die Deutschen in Russland und der GUS. Und er ist 1973 aus der Ukraine nach Deutschland eingewandert. Zu meiner Rechten begrüße ich Jan Plamper, Historiker und Professor für Geschichte an der University of London. Die Schwerpunkte seiner Forschung sind Stalinismus, Geschichte der Emotionen, und verstärkt inzwischen auch Migrationsgeschichte. Und er arbeitet im Augenblick an einer neuen Publikation, und zwar einer erzählenden Migrationsgeschichte über Migration im Osten und im Westen Deutschlands seit 1945. Doch darüber können wir vielleicht gleich noch etwas mehr sprechen. Dann begrüße ich hier links Felix Riefer, er ist Politikwissenschaftler. Und er promoviert zurzeit an der Universität zu Köln über Russlands Außenpolitik unter Putin. Er ist gleichzeitig Beiratsmitglied im Lew Kopelew Forum in Köln und er ist seit Februar dieses Jahres Volontär in der Online-Redaktion der Bundeszentrale für politische Bildung. Insofern, Herr Riefer, für Sie ist es auch ein Heimspiel. Felix Riefer, auch in hybrider Funktion. Gut, auch über Hybridität können wir gleich noch viel sprechen. Felix Riefer sagte mir eben, er gehört zur mitgenommenen Generation, denn er ist im Alter von 8 Jahren aus Petersburg nach Deutschland gekommen. Ich würde gerne zu Beginn, bevor wir dann hier in die Diskussion einsteigen, gerne nochmal mit 2 Mythen aufräumen. Der eine Mythos ist eigentlich der, dass es diese Transnationalität erst seit der Erfindung des Flugzeugs und der digitalen Kommunikation gibt. Neuere Forschungen zur Auswanderung in die USA im 19. Jahrhundert zeigen inzwischen ganz verblüffend, dass es gar nicht unbedingt immer nur die Migration von A nach B gab, dass viele Migranten zurückgewandert sind nach Europa, dass viele tatsächlich zwischen den Welten gependelt sind und auch, dass bei denjenigen, die den Schritt einmalig über den Atlantik gemacht haben, die Beziehungen über Briefe in die alte Heimat eigentlich noch sehr, in das Herkunftsland noch sehr stark waren. Das heißt, Transnationalität ist nicht eine Erfindung der letzten 20, 30 Jahre. Das andere, und damit komme ich eigentlich gleich schon zu Jan Plamper, ist der Mythos, dass es irgendwann in der Vorzeit die eine reine nationale Kultur gegeben hat, ganz frei von äußeren Einflüssen. Jan, du wendest dich dezidiert gegen das, ich zitiere jetzt, Phantasma einer ewigen, unveränderlichen deutschen Kultur. Was bedeutet das?
Ich glaube, dass Deutschland ist eine extrem späte Nation, 1871, mit Italien ganz spät dran, davor die Kleinstaaten, die Kleinstaatereien, extrem wanderfreudige Menschen in den Kleinstaaten, also Riesenauswanderung nach Nordamerika und nach Russland, auch nach Südamerika und so weiter. Und ich glaube, dass diese Spätkommen in den Nationsstatus im 19. Jahrhundert dazu beigetragen hat, dass man sich als besonders homogen versteht. Und dass man sich vor allem über Kultur oder über Sprache statt über Staatsbürgerschaft definiert. Aber im Grunde ist die Grundeinstellung für die meisten Menschen ist das Wandern und die der Mehrfachzugehörigkeiten. Ich glaube, wir müssen uns einfach verabschieden von dieser Vorstellung, dass man nur eine Zugehörigkeit haben kann. Alle leben Mehrfachzugehörigkeiten im Laufe eines einzelnen Tages. Vorhin klang es schon an mit Schleswig-Holstein, Friese und so weiter. Das ist eigentlich der Grundzustand, in dem wir alle leben. In der Migrationsforschung wird das Super-Diversity genannt. Wir changieren ständig, manchmal im Laufe von Minuten zwischen diesen Zugehörigkeiten. Also wir müssen weg, wir müssen die Festplatte praktisch löschen und weg von dieser Vorstellung, dass es entweder oder gibt oder ein Stuhl, zwei Stühle, drei Stühle. Wir alle sitzen auf vielen Stühlen, wechseln zwischen diesen Stühlen, sitzen dazwischen und so weiter. Und dann ist nicht schlecht, ist völlig normal.
Vielen Dank. Ich fand eben allerdings das Bild sehr schön, das benutzt wird, dass man nicht unbedingt zwischen den Stühlen sitzen muss, sondern dass man durchaus ganz bequem und relativ sicher auf unterschiedlichen Stühlen sitzen kann. Allerdings müssen wir natürlich schauen, wenn wir tatsächlich hier mit der Dekonstruktion immer weiterkommen, verlieren wir uns in einem Nichts oder etwa nicht. Alfred Eisfeld, wenn Sie als Historiker jetzt mal auf die Situation der Deutschen aus Russland in den letzten 40 Jahren, vor allem in Deutschland, aber sagen wir ruhig auch in Russland schauen. Wie gestaltete sich denn der gegenseitige Kontakt? Wie gestaltete sich in den letzten 40 Jahren der Kontakt zwischen den Deutschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion oder Russland eingewandert sind, in die Herkunftsregion? Wie gestaltet sich vielleicht auch oder gestaltete sich der Kontakt von denjenigen, die in der Sowjetunion bzw. in Russland, Kasachstan etc. geblieben sind, mit denjenigen, die nach Deutschland ausgewandert sind?
Die angesprochenen 40 Jahre waren eine außerordentlich dynamische Epoche, muss man schon sagen, in der zum Beispiel nationale Mischehen in den 70er, auch in den 80er Jahren ein Zeichen des Wegfalls, des Verrats, des Niedergangs betrachtet wurden, auf jeden Fall aber ein Hinderungsgrund für eine Auswanderung nach Deutschland. Ja. In den 90er Jahren habe ich erlebt, diesen Umschwung, in dem auf einmal bis hinauf in die Staatsduma und in Ministerien und in Stäbe, also wo Obersten und Generalmajore saßen, erzählt wurde, und ich habe auch deutsche Großeltern und ich habe Verwandte in Deutschland und ich besuche sie. Ja, also in dieser, ja, und dann könnte man es weiterspannen bis zum Gesetz Russlands über die ausländischen Agenten, wo wir schon wieder eine Kehrtwendung erleben, wo man eigentlich gar nicht so erfreut ist über Auslandskontakte, wenn sie denn auf dem Gebiet Russlands stattfinden. Anders sieht es aus, wenn man das in Deutschland oder anderswo macht. Ja, da kann man dann Ruski Mir verteidigen, aber ja nicht in Russland. Und in diesem Spannungsfeld haben sich natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten, auch die Bereitschaft zu Kontakten ganz erheblich gewandelt. 90er Jahre, eine freundliche Einstellung Russlanddeutschen gegenüber mit viel Verständnis. Und auf dieser Welle von Glasnost und Perestroika hat man ja erstmals dann wirklich auch über das leidvolle Schicksal dieser Menschen gesprochen, während man schon ab Mitte der 90er Jahre aus Deutschland kommend mehr über Wirtschaftsflüchtlinge und den deutschen Schäferhund gesprochen hat. Und das hat natürlich auch Eingang in die Diskussion in Russland, in Kasachstan gefunden, war sehr verletzend für die Russlanddeutschen selbst, denn man sprach leichtfertig über deutsche Großeltern, ohne allerdings zu wissen, dass die keine Wahl hatten, andere zu werden. Wir berücksichtigen einfach zu wenig, dass es nicht nur die Identität von Menschen gibt, sondern auch die Fremdzuschreibung, die sie aus dieser Identität gar nicht ausbrechen lässt. Und da würde ich dann auf die sowjetische Gesetzgebung wieder zurückverweisen und auf die Eintragung der Nationalität in die standesamtlichen Urkunden. Oder auch darauf, dass zum Beispiel aus, also jetzt Schwarzmeerdeutsche, ich bleibe mal bei Begriffen, die vielleicht etwas bekannter sind, die bei Kriegsende heim ins Reich geholt wurden, aber nicht ins Deutsche Reich, sondern Wartegau hauptsächlich und dort für Zwecke des Nationalsozialismus missbraucht werden sollten. Dann 1945 zurückgeholt wurden in die Sowjetunion. Man nannte es Rehabilitierung, also Rückführung in die Heimat, nur kamen sie ganz woanders hin. Und was man nicht wusste, ich wusste es auch bis vor 5 Jahren nicht, dass diese Rehabilitierten bis zur Vollendung ihres 70. Lebensjahres unter Beobachtung des Staatssicherheitsdienstes standen. Operativen Uchot nannte man das. Also je mehr man über die Geschichte weiß, umso klarer wird einem auch, dass es nicht nur ein persönliches Empfinden, eine Selbstidentifikation gibt, sondern auch Fremdzuschreibungen, auch staatliche Maßnahmen, die diese Identitäten zementieren, selbst wenn der Schmidt nachher behauptet, er sei Russe. Ja? Und auf diesem Hintergrund haben wir natürlich eine sehr, sehr breit gefächerte Palette von Einstellungen und von auch Bereitschaft zur grenzüberschreitender Kommunikation. Das ist etwas völlig anderes als die Kommunikation mit Russischsprachigen in seiner Umgebung, in seiner Familie, im Freundeskreis, also sprich in Deutschland.
So, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie haben gerade hingewiesen auf einen Aspekt, der in der Tat bisher jetzt noch nicht so berücksichtigt wurde, das, was Sie jetzt als Mischehen bezeichnet haben, also Ehen von Partnern aus mit unterschiedlichem nationalen Hintergrund. Und Felix Riefer, das haben Sie gerade kurz vorher, als wir uns unterhalten haben, auch schon gesagt. Eigentlich ist das ein spannender Aspekt, der ja auch ein wichtiger Faktor ist. Würden Sie sagen, das ist eine Form der Transnationalität im Nukleus der Familie?
Ich muss ja nichts anschalten. Okay. Ich bin geschädigt vom Lefkopolov-Forum. Da haben wir so einen Running Gag, dass die Mikrofone nicht richtig angehen. Das werde ich jetzt mein Leben lang mittragen. Transnationalität innerhalb der Familie, wir haben das vorhin schon angesprochen, das sollte ja so ein bisschen aufgebrochen werden. Im Grunde lebt heutzutage nahezu niemand in einem rein nationalen Kontext. Gleichzeitig ist die Transnationalität, das Wort benutzt man immer wieder so gerne, tatsächlich, wenn man genauer drauf schaut, ist das im Grunde lediglich eine Analyseperspektive aus der Wissenschaft. Das heißt, eine Brille, durch die wir bestimmte Prozesse betrachten. Und selbstverständlich gibt es das in Familien und in meiner Familie, ich bin jetzt in unserem ganz konkreten russlanddeutschen Beispiel, bin ich einer dieser Mitgenommenen oder Sie sprachen gerade von Fremdzuschreibungen. Das wäre dann die Fremdzuschreibung für mich. Meine Mutter ist Russin ethnisch und mein Vater ist Russlanddeutscher. Und ja, ich bin dann auch irgendwie in vielerlei Dimensionen hybrid und trotzdem sehe ich mich als Bonner. Und wenn ich hier nach Berlin komme, naja, was habt ihr aus der Hauptstadt gemacht? Ja.
Okay, vielen Dank. Dmitri Bielkin, die Gruppe der Russlanddeutschen wird immer noch eigentlich als so eine homogene Gruppe wahrgenommen, auch wenn wir gestern und heute schon gehört haben, auch sie ist sehr ausdifferenziert. Das stellt sich anders dar für die Gruppe der sogenannten Kontingentflüchtlinge, der jüdischen Zuwanderer aus der Sowjetunion. Und Dmitri, du hast selbst darauf hingewiesen, dass es da eigentlich einen Widerspruch in der öffentlichen Wahrnehmung gibt. Und zwar ein Widerspruch einmal zwischen dem, was man dann einen transnationalen Charakter, einen endogenen transnationalen Charakter der Juden bezeichnet. Und gleichzeitig presst man sie dann doch irgendwie in ein nationales Raster. Man sucht nach etwas Natürlichem und Herkünftlichem. Wie erklärst du diesen Widerspruch?
So, dass man sehr gern eine Gruppe braucht, und zwar unabhängig davon, ob in Russland, Deutschland, Amerika oder Israel, über die man so reden kann oder könnte und sagen, heute Brighton Beach treffen mit Freunden, morgen in Berlin ein Chat mit Moskau über eine Konferenz in Odessa und übermorgen wieder in Tel Aviv. Das ist sozusagen etwas, was sehr gut auf die Juden in Anführungszeichen projiziert werden kann. Andererseits, Herr Eisfeld hat es auch genannt, sozusagen diese Konstruktionen durch die jeweiligen Staaten sind unglaublich national, wenn man sozusagen diese Gruppe analysiert in den letzten 30 Jahren. Also schauen Sie, Kontingent Flüchtlinge, man braucht sozusagen die Zugehörigkeit nachgewiesen, entweder durch die Geburtsurkunde, Elternteil, mindestens ein Elternteil, oder durch den Personalausweis, Hebräer, Paragraph 5, Jude im Pass. Auswanderung nach Israel, ganz klar, man braucht nach diesem Rückkehrgesetz sozusagen die Zugehörigkeit und dann bekommt man einen klassischen Vermerk im israelischen Pass, steht zwar nicht sozusagen Yehudi, aber es ist ganz klar, wer Jude und wer nicht Jude ist, nach nationalem Prinzip sozusagen. Ein bisschen anders gestaltet sich mit Amerika, weil Amerika war sozusagen, obwohl man dort 300.000 bis 500.000 post-sowjetische Juden, Jüdinnen hat, das war ein Fall sozusagen einer sehr politischen Auswanderung, den von Jackson-Wenig-Klausel der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre sozusagen als die letzten aus der ehemaligen Sowjetunion nach Amerika auswandern durften. Das war so ein komischer, seltsamer Übergangszustand, denn man ging nach Israel offiziell, dann landet man in Wien und dann plötzlich in Amerika. Aber auch da, wenn man sozusagen nach Selbstverständnis der post-sowjetischen Juden fragt, dann spielen auch diese nationalen prinzipiell jetzt in Bezug auf Amerika allerdings eine sehr große Rolle. Das heißt, Sie finden kaum größere amerikanische Patrioten irgendwo zwischen New York, Boston und Los Angeles als die postsowjetischen Juden. Und das sind Widersprüche, auf
größere
die ich einfach hinweisen wollte.
Amerikanische Patrioten.
Genau, ja. Amerikanische Patrioten, also ja. Nicht russische Patrioten, ja. Und nicht ukrainische.
Könnten, das ist ja eigentlich ganz interessant. Du hast ja selbst einen längeren Forschungsaufenthalt auch in den USA gehabt und kannst deshalb ja eigentlich auch ganz gut vergleichen. Wie gestaltet sich denn die Wirklichkeit und vor allen Dingen das Selbstverständnis von jüdischen Zuwanderern aus der Sowjetunion, die nach Deutschland übergesiedelt sind und denjenigen, die in die USA übergesiedelt sind?
Das ist eine schwierige Frage, aber wir versuchen das auch, wir erlauben uns auch gewisse Generalisierungen und wollen auch an konkreten Beispielen jetzt sozusagen auch so argumentieren. Es gibt einen spannenden Intellektuellen der vor-sowjetischen Zeit, sozusagen die Generation 30+, heißt Jascha Munk, hat ein gutes Buch, interessantes Buch, auch hier rezipiert in Deutschland geschrieben, Stranger in My Own Country. Ein Sohn der polnisch-jüdischen Eltern, der DPs, wächst in Bayern auf und hat riesige Schwierigkeiten in der Schule, Anerkennung und dann ständig diese Vorurteile, du und Israel, du und der Holocaust und die Unfreiheit im Freundeskreis. Und dann geht er nach Amerika und fühlt sich befreit. So, das ist sozusagen in Kürze dieses Buch, ein gut geschriebenes, ein sehr gut reflektiertes sozusagen. Und dann sehe ich vor ein paar Wochen auf Facebook, postet Jascha stolz ein Foto sozusagen. Er bekommt den amerikanischen Pass und ein glücklicher in his Our Country sozusagen, ein Mann, der angekommen ist. Und das war für mich ein Indiz dafür, also einerseits freue ich mich natürlich für jede glückliche Entscheidung sozusagen von jedem, aber warum verdammt schaffen wir in diesem Land jenseits der AfD-Zusammenhänge, des sozusagen Ultranationalismus, keinen Raum, wo die Jaschas von heute, die 200.000 Jaschas und Serjojas und Andres und Olas und Svetas sozusagen nicht irgendwie mit gewisser Stolz oder mit Interesse und mit Empathie einen deutschen Pass und sich mit diesem Pass fotografieren lassen könnten? Das ist eine große Frage, die, glaube ich, auch für diese Tagung von einer gewissen Relevanz ist oder sein könnte.
Vielen Dank. Vielleicht kommen wir darauf auch gleich nochmal zurück. Jan Plamper, kurz.
Ja, ich glaube, da sind wir schon beim Kern des Ganzen. Also, was in Amerika herrscht das Salatschüsselmodell vor. Ja? Es gibt seit den 60er Jahren, spricht auch die Migrationswissenschaft. Und das heißt, es gibt diese bunten Salatanteile in der Schüssel und es ist wunderbar, von irgendwoher zu kommen. Und dann gibt es eben die Schüssel, die doch alles zusammenhält. Das ist das Amerikanische. Und man wird zum Beispiel Turkish American. In Deutschland ist man auch noch in der dritten Generation Deutsch-Türke. Das heißt, das Deutsch ist nur das Adjektiv, ist nachgeordnet. Es ist nicht Türken-Deutscher. Ja. Das ist, glaube ich, der Grundunterschied. Und das ist also so eine Tagung wie die hier, die kommt nur zustande, weil, glaube ich, viele Leute verstehen, dass da was im Argen ist in Deutschland und weil auch die Definition dann der Salatschüssel, das ist nämlich das eigentlich Interessante. Also was ist in Deutschland diese Salatschüssel, die alle zusammenhält und wo man den Leuten Angebote macht, sich zu identifizieren, was soll diese Salatschüssel sein? Was ist die Kollektividentität? Die man gleichzeitig haben darf wie die Partikularidentität, das andere noch, wo man herkommt. Das muss beides zusammengehen. Aber was ist diese Salatschüssel? Was kommt da rein? Das ist die
Vielen
Frage.
Dank. Jetzt würde ich gerne trotzdem noch mal ein bisschen konkreter werden. Wenn wir jetzt über Transnationalität oder Transkulturalität sprechen, was bedeutet das denn ganz konkret? Und Felix Riefer, Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Internet, mit Kommunikation, Informationsbeschaffung und Kommunikation im Internet. Nicht von ungefähr sind Sie jetzt auch in der Online-Redaktion bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Internet schafft natürlich ganz andere Kommunikationsformen. Nicht von ungefähr sprechen wir heute von der digitalen Revolution. Das, was wir im Augenblick erleben, ist tatsächlich eine Revolution ganz eigener Art. Was bedeutet das? Beschreiben Sie uns doch einfach mal ein bisschen genauer die Foren, die es im Netz gibt für russischsprachige Gruppen und wie diese genutzt werden.
Ja, zunächst einmal, ich beschäftige mich intensiv mit dem Internet. Also ich bin Politikwissenschaftler und promoviere auch in den internationalen Beziehungen. Ich beschäftige mich mit dem Internet insofern, dass ich das auch persönlich als ein sehr nützliches Werkzeug ansehe, und das auch verwende, auch im Rahmen meiner Arbeit im Sinne von privater. Ich habe eine russland-deutschen Gruppe gegründet, nachdem ich eigentlich vollständig eigennützig einen Artikel von mir in bestimmten Facebook-Gruppen posten wollte. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, was sind denn das eigentlich für komische Gruppen, und irgendwie ist da irgendwas nicht richtig. Und dann dachte ich, nee, ich setze mein Zeichen und gründe mal meine eigene, die dann tatsächlich auch so einen demokratischen und nicht Putin-treues Spektrum abdeckt. Wir sind so semi-erfolgreich, sind so ungefähr bei 1000 Mitgliedern, und auch sehr situativ wird da diskutiert. Also das heißt, es läuft vollständig ehrenamtlich, in Anführungsstrichelchen. Wenn ich mal was kommentiere, kommentiere ich da was. Oder wenn jemand anders mal was kommentiert, und entsteht da manchmal auch mal eine längere Diskussion. Aber grundsätzlich ist das eher so, ich poste da einfach ausgewählte Artikel, die ich meine, dass die Community die lesen sollte. Gleichzeitig, ja, ich bin in der Online-Redaktion und bin auch seit 6 Jahren inzwischen bei ePolitik aktiv. Das ist auch so eine Nachwuchsplattform für Nachwuchspolitikwissenschaftler und Nachwuchsjournalisten. Das heißt, also daher habe ich doch schon auch eine längere Erfahrung mit diesem Medium. Und extra für diese Veranstaltung habe ich mir ein paar russischsprachige Foren angeschaut. Insgesamt würde ich das trotzdem so ein bisschen von der Vogelperspektive her erläutern. Ich denke, die allermeisten, die so ein bisschen vertraut sind, wissen, dass meine Elterngeneration irgendwann für sich selber in diesem Internet, was die gar nicht so richtig wahrgenommen haben, Odnakolsniki entdeckt haben. Und da auch irgendwie so ein bisschen versackt sind. Kontakte, das ist so das Pendant zu Facebook, wird auch verwendet, aber ich würde mal behaupten, gerade in der Elterngeneration nicht so heftig. Inzwischen haben die da auch Accounts und so weiter, aber so richtig emotional gebunden ist man bei Odnakolsniki. Odnakolsniki ist so ein bisschen das Pendant zu Stay Friends, falls das überhaupt hier jemand verwendet. Und gerade da sieht man auch genau diese Aspekte. Wie ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Werkzeug. Das bedeutet, je nachdem, wie man sozialisiert ist, wie man gepolt ist, verwendet man auch diese Werkzeuge. Das bedeutet, jemand ist in der Sowjetunion aufgewachsen, hat vielleicht seit 20 Jahren seine Freunde nicht mehr gesehen, bestenfalls mal hin und wieder mal einen Brief geschrieben, oder telefonieren war ja auch relativ teuer. Das heißt, erst im Zuge dieser neuen Technologien, wir haben sehr oft das Wort Globalisierung verwendet. Aber was bedeutet das? Das wird sehr selten definiert. Ich meine tatsächlich, dass die Definition, die akkurateste, von meinem Doktorvater stammt, von Professor Jäger, und das ist die Globalisierung ist die Verdichtung von Raum und Zeit. Das heißt, Raum und Zeit tendieren gegen Null. Und mehr ist das nicht erst einmal. Alles andere ist emotional besetzt. Das heißt, ich kann jetzt sofort jemanden in Russland anrufen, und Raum und Zeit sind gegen Null gesetzt. Das bedeutet, nochmal zurück auf Odnakolsniki, die Generation, die sowjetisch sozialisiert worden ist, möchte gerne mit diesen Freunden von damals, vielleicht auch ein Stück weit Jugend wieder zurückholen, so ein bisschen Catch-up, so ein bisschen daran bleiben.
Wir haben ja gestern und heute auch schon viel über diese Frage von Identität gesprochen. Wie wichtig ist es denn eigentlich in diesen Internetforen, die ja auch als Kommunikationsplattformen dienen, sich selbst darzustellen als jemand, der einen russlanddeutschen Hintergrund hat, jemand, der einen jüdischen Hintergrund hat? Spielt das eine Rolle?
Es spielt, würde ich sagen, eine ganz zentrale Rolle. Das ist meine Generation ist wahrscheinlich die letzte, die noch nachvollziehen kann, was die jetzige Generation macht. Das heißt, da ist auch ein Banner von unserem Studienwerk, Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Und natürlich funktioniert eine solche Kommunikation vor allem über diverseste Facebook-Gruppen heute. Und da ist der Austausch völlig öffentlich über die jeweiligen Feiertage, über Antisemitismus, über den Alltag, über das, was wir transnational nehmen, das heißt irgendwelche Bewegungen zwischen Israel, Amerika, Russland und Deutschland, die sind das ganz elementar sozusagen, und das findet dort statt. Das heißt, zu deiner Frage, ob das heute ein wesentliches Element ist, ich glaube, das ist heute der zentrale Baustein überhaupt, sowohl für die Außenwahrnehmung als auch für die Selbstbeschreibung sozusagen dieser Prozesse.
Auch im Internet?
Auch im Internet.
Okay.
Jein. Also im Rahmen, sind bestimmte Begriffe versucht worden, auch aufzulösen, vielleicht auch beim ersten Podium, auch von Ihrer Frau. Das bedeutet, also ich habe grundsätzlich persönlich so ein bisschen ein Problem damit, von einer russlanddeutschen Community zu sprechen. Also Viktor Krieger spricht von der Schicksalsgemeinschaft. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher das, womit man sich identifizieren kann, weil ich habe auch Verwandte, die selber noch den Gulag bauen mussten, in denen die dann bewohnten später. Damit kann ich mich identifizieren. Ich kann mich jetzt aber nicht mit Helene Fischer oder sowas, oh, die ist russlanddeutsch, ich muss die Mucke hören den ganzen Tag. Das funktioniert so nicht.
Alfred Eisfeld, vielleicht sagen Sie noch einmal etwas zu der Frage, vielleicht auch zu der Frage, wie weit, welche Bedeutung die Nutzung des Internets eigentlich für die erste Generation hat. Sie selbst haben im Vorfeld ja auch gesagt, dass viele der aus Russland zugewanderten, heute in Deutschland Lebenden, die russischen Medien oder russischsprachige Medien schon noch sehr stark nutzen. Und da ist das Internet natürlich eine geniale Quelle. Was bedeutet dieses Medium Internet für Ihre Generation?
Sie haben zwei Fragen gestellt, mindestens. Einmal nach der Nutzung der russischsprachigen Medien und zum anderen des Internet. Russischsprachige Medien nutzen vor allem jene, und da muss ich jetzt Klammer auf, spät Klammer zu, Aussiedler und ihre Familienangehörigen nennen, vor allem die Familienangehörigen, die keine Deutschkurse bekommen haben und deshalb in der russischen Sprache hier zurückgelassen wurden in Deutschland. Und die dann überwiegend die kostenlos verteilten russischsprachigen Zeitungen nutzen. Das ist also eine Gruppe, die dann auch andere Merkmale aufweist mit dem Abrutschen in der Altersarmut und gesellschaftlicher Ausgrenzung und so weiter. Aber die zweite Frage mit dem Internet, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Ein Segen deshalb, weil man im Laufe seines Lebens nicht nur einen Wohnort in der Sowjetunion hatte. Also wenn Sie mich nehmen, Udmurtien, Kasachstan, Riga, Ukraine. Und Mitschüler von mir und Kollegen, die sind verstreut auf nicht nur einem Sechstel der Erdoberfläche, sondern auch Israel, USA und sonst wo. Das Internet macht uns die Kommunikation erst möglich. Man könnte sich gar nicht sonst treffen. Ja? Das Internet macht es möglich. Aber wir sehen auch, und ich bin Nutzer, das Internet, ein intensiver Nutzer. Wir sehen auch, dass durch das Internet ganz massiv Desinformation gestreut wird, dass die Einflussnahme in den letzten Jahren zugenommen hat, wo ich dann oft schon dazu eigentlich neige, das Internet nicht als Kommunikations-, sondern als Beeinflussungs-, als Propagandamittel zu bezeichnen. Ja, es hat beides und es hängt ganz von dem Nutzer ab, in welchem Segment er dieses Internet nutzt, ob er sich informiert oder ob er eine Bestätigung dafür finden möchte, dass er anders ist, dass er benachteiligt wird, dass er ausgegrenzt wird und dass er woanders eigentlich glücklich sein könnte, wenn er nur dort geblieben wäre. Ja? Also es ist eine sehr, sehr komplexe Landschaft im Internet entstanden, die sowohl Segen als auch Fluch ist.
Vielen Dank. Felix Riefer dazu noch.
Ich wollte direkt damit einsteigen, weil es gibt bestimmte, also mehrere Faktoren, die jetzt da ineinander greifen. Zunächst einmal gab es einfach sehr, sehr viele Hoffnungen in Bezug auf das Internet, speziell in Bezug auf Russland, auf die Russische Föderation. Dass dadurch, dass die Medienlandschaft in Russland so stark eingeschränkt und kontrolliert ist, durch das Internet sich trotzdem so eine Art freie Medienlandschaft ausbreitet, was wir dann auch 2011/12 gesehen haben, wozu sowas auch dann ermutigt. Gleichzeitig ist jetzt im Zuge von der sogenannten Lisa, von dem Fall Lisa, wahrscheinlich so ein Rückkopplungseffekt aus sicherheitspolitischer Sicht befürchtet worden. Vielleicht wird er immer noch befürchtet. Das bedeutet, sowas Ähnliches kann man auch hier machen. So lässt sich auch hier tun. Jein, funktioniert nur bedingt. Wir haben natürlich so ein Stück weit noch diese ich sage das mal böse, in Anführungsstrichen Piratenpartei-Naivität. Internet muss frei sein, da wachsen Blümchen, wenn wir das machen. Das ist ein freier Raum, da werden sich auch Leute drin betätigen, die unlautere Mittel verwenden und auch schlicht Lügen verbreiten, was wir gerade ganz, ganz deutlich sehen. Russland wurde schon ein paar Mal dabei erwischt, wie sie Menschen dafür bezahlen, bestimmte Positionen im Internet zu verbreiten. Wie bitte? Trump macht das auch. Das ist ja das andere Pendant. Und wie man bis jetzt so heraushört, sind die vielleicht auch gar nicht so schlechte Freunde mit Herrn Putin. Der Punkt ist aber in diesem Fall, worauf ich hinaus will, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir einen Lernprozess im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets durchleben. Das bedeutet, wir verstehen langsam, okay, da muss es irgendwelche Maßnahmen und irgendwelche Regeln geben, wie wir damit umgehen. Gleichzeitig ist dieser Effekt aus Russland nicht direkt übertragbar. Das hängt mit der Sozialisation nochmal zusammen. B, wir haben hier eine freie Medienlandschaft und solange sie frei bleibt, werden sich solche Stimmen auch langfristig nicht durchsetzen können.
Das ist eine sehr positive, zukunftsorientierte Haltung. Danke. Dimitri Belkin.
Ganz kurz, ich wollte zu unserem Schwerpunkt Transnationalität einfach versuchen, wie diese Gleichzeitigkeit des Transnationalen eventuell einfach funktioniert, sozusagen am eigenen Beispiel. Ich las vor 2-3 Tagen über einen Prozess, der in Krasnodar, glaube ich, einem Lubavitcher Rabbiner, also diese sozusagen die Bärtigen mit großen Hüten und weißen Hemden, wie man jetzt die Juden assoziiert, sozusagen irgendwo in diesem Raum gemacht wurde, ein Amerikaner, der bekam dann Konfliktsituationen mit den lokalen Behörden da irgendwo in Russland. Und dem droht jetzt, also nicht die Deportation, aber kann sein, dass er als amerikanischer Staatsbürger bald das Land verlassen muss. Und dann gibt es Kommentare gleich dazu, das ist der erste Fall in der russisch-jüdischen Geschichte, dass ein Rabbiner einem Rabbiner nicht die Ausreise sozusagen, dass er nicht verhindert wird, sondern er muss gehen. Und das steht auch für die heutige Zeit. Zugleich, am selben Tag, lese ich über einen Konflikt zwischen den Lubavitchern Hasiden sozusagen in der Gemeinde Frankfurt am Main, die traditionell orthodox ist, unter einem Dach versucht diese Gemeinde alle sozusagen Denominationen zusammenzubekommen. Und dann kann man gleich schließen sozusagen aus dieser Situation, die gleichzeitig passiert, es gibt eine interessante Bewegung in diesen Kreisen, traditionelle Orthodoxie, jeweiliger Staat, Lubavitcher Hasiden. Und dann siehst du sozusagen, wie diese Transnationalität eventuell funktioniert und wo die Gleichzeitigkeit im Internet sozusagen möglich ist. Also das war ein Beispiel, der ein paar Stunden jung ist, aber das ist sozusagen, so funktioniert das, jedenfalls in meinem Bewusstsein heute. So.
Es ist gestern ja viel Kritik auch geübt worden nochmal an diesem Begriff der Identität und kam auch zwischendurch in Beiträgen hier nochmal aus dem Publikum, verlieren wir uns nicht, wenn wir alles sind, was sind wir denn dann noch? Verlieren wir uns nicht irgendwann im Nichts, wenn wir sagen, es gibt nicht mehr die reine deutsche Kultur, es gibt nicht mehr meine klare nationale Zugehörigkeit. Und damit, Jan, komme ich nochmal zu dir zurück. Der Begriff Identität ist ja auch hier im Panel genannt und ich denke, wir sollten noch einmal auf ihn zurückkommen. Du sagst auf der einen Seite, es gibt nicht diese eine reine, klare, authentische deutsche Kultur. Gleichzeitig forderst du aber eigentlich die Entwicklung einer Kollektividentität für die Gesellschaft in Deutschland. Wie soll denn diese Kollektividentität aussehen?
Ja, also wie sie aussehen soll, weiß ich nicht. Ich glaube, das muss entschieden werden über demokratische Prozesse. Und da wird dann auch das mit einfließen, was die Leute aus ihren Partikularidentitäten mitbringen, auch der Russlanddeutschen, auch der von den jüdischen Kontingentflüchtlingen und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo, also wenn wir zu diesem Modell der Salatschüssel auch kommen, ja, das in Amerika übrigens, muss man dazu sagen, jetzt in Gefahr ist durch seit November, seit der Wahl Trumps. Aber wenn wir zu diesem Modell kommen, wo es gut und normal und schön ist, noch andere Identitäten zu haben, wo auch die Sprache gepflegt wird. Das muss institutionell gefördert werden, Sprachunterricht und so weiter. Das heißt, Russischunterricht in den Schulen, um das zu pflegen. Plus dann eben diese Kollektividentität, diese Klammer, die uns doch verbindet. Muss halt definiert werden, was da reinkommt. Also ich denke an ganz einfache Dinge wie Einbürgerungszeremonien. Ja. Jetzt ist es eine Leerstelle. Also jetzt wird einfach viel zu wenig getan. Und es wird auch so wenig getan, weil eben progressive Leute, ich nenne es mal progressive Leute in Deutschland seit 1945 nach dem Nationalsozialismus das Nationale für ewig kontaminiert halten. Das ist einfach, so ist es. Und jetzt fangen sie an aufzuwachen. Also das fing so an während der Flüchtlingskrise 2015, gab es die ersten Einlassungen auch von Linken wie Jakob Augstein und Raed Saleh, die gesagt haben, wir müssen doch dahin und definieren, was das Nationale eigentlich sein soll. Wenn wir das nicht tun, dann überlassen wir es den anderen, den Ewiggestrigen, den Ganzrechten und so weiter. Wir servieren denen quasi die Definitionshoheit auf dem Silbertablett, weil wir uns zur Etepetete sind, weil wir sagen, das ist für immer und ewig verseucht durch den Nationalsozialismus. Aber ich bin dafür, dass wir da hingehen. Ich bin dafür auch, dass wir eben Geschichten anbieten. Also eine Funktion von Geschichte sollte sein, es sollte Geschichten geben, die die Geschichte Deutschlands, dieses Kollektivs, als Einwanderergeschichte erzählen, als das Entstehen einer Salatschüssel.
Mhm. Vielen Dank. Felix Riefer dazu noch.
Ich habe eigentlich nur wohlnickend zugestimmt. Ich habe jetzt nicht direkt einen Punkt.
Okay, gut. Bevor ich jetzt öffne für das Publikum, Dimitri, möchte ich noch mal einmal zu dir zurückkommen. Ich habe eben eingangs schon erwähnt, dass du diese Ausstellung Ausgerechnet Deutschland, ein wunderbarer Titel, in Frankfurt kuratiert hast. Es geht um die Gruppe der jüdischen Zuwanderer und du bezeichnest diese Gruppe in dieser Ausstellung, glaube ich, auch und in deiner Publikation bewusst provokant als Judentum, deutsches Judentum 2.0. Worin liegt die Provokation?
Als wir, und hier knüpfe ich ein bisschen an das, was Jan gesagt hat vor ein paar Minuten, die deutschen Pässe bekommen haben, ich beschreibe das auch in diesem Buch, tauchte ich auf stolz mit diesem Dokument in diesem Raum einigen bekannten Institut für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen und auch auf diesem Podium. Und da sagte mir der geschätzte Doktorvater Professor Bayrau, na, willkommen im Zoo. Das ist sozusagen eine 68er Perspektive auf die deutsche Staatsbürgerschaft, auf das Nationale. Wir sind im Zoo und was wollen Sie mit dem Zoo? Allerhöchstens diese europäischen Sternchen sozusagen um das deutsche Symbol. Das wäre jetzt eventuell ein Zugang, ein Ausgang aus dem Zoo. Von diesen Prozessen sind natürlich sehr direkt betroffen auch die wenigen jüdischen Intellektuellen dieses Landes. Die kann man namentlich sehr schnell aufzählen, das würde ich jetzt nicht tun. Und so bin ich auch sozusagen beim eigenen Ankommen in Deutschland, sowohl intellektuell als auch persönlich, ein Produkt dieser Diskussion. Wo sind wir und was bedeutet das, in Deutschland zu sein? Als wir diese Ausstellung gemacht haben, dachte ich, ist doch klar, wenn ich jetzt sage, deutsches Judentum 2, es entsteht eine neue Gemeinschaft, aus der natürlich niemand ausgeschlossen ist und nicht zu sagen, das sind die Russen und Ukrainer, die heute 90% ausmachen und die alten Eingesessenen sozusagen sind ausgeschlossen, sondern wir reden über eine Gemeinschaft, die durchaus sich mit dem Wort Deutsch auch identifizieren kann und Zentralrat der Juden in Deutschland heißt, nicht der deutschen Juden, nicht umsonst, weil die Prozesse so waren nach dem Krieg bis in die frühen 90er Jahre. So. Und dann, als wir das so genannt haben, dann kam diesmal also nicht mehr sozusagen mein Ex-Chef in Tübingen, sondern auch die Freundinnen und Freunde aus dem jüdischen intellektuellen Bereich und sagten, wir und Deutschland nie im Leben, ausgeschlossen. Also was du willst, ist kein Problem zu sagen, wir sind hier transnational, exterritorial, alles mögliche, nur bloß nicht Deutschland. Und das ist etwas für mich, was bis heute mich führt gewissermaßen, deswegen auch das Buch Germania, dass man durch dieses russische Wort auch einen Bezug zur Reflexion, was bedeutet das, als Jude, Juden zum Beispiel in diesem Land zu sein, sehr bewusst. Deswegen deutsches Judentum 2 oder 2.0.
Vielen Dank. Wobei, glaube ich, der Unterschied hier ist, wahrscheinlich wurde nicht gesagt, bloß nicht Deutschland, sondern bloß nicht Deutsch.
Bloß also, nicht sagen, eine imaginierte Rückkehr zu den nie existierenden 20er Jahren der sogenannten goldenen Kultur, der Symbiose, die es nie gab und von diesem Ausgangspunkt durch eigene Holocaust-Geschichten in den Familien geprägt, sagen diese Menschen alles Mögliche, bloß nicht das. Und dann bestand diese Provokation auch gerade darin.
Okay, so damit öffnen wir jetzt für Ihre Fragen und Kommentare. Sehen das schon? Und wir sammeln wieder.
Blau. Nicht dran rumbasteln. Er stellt es hoch. Austauschen einmal.
Mein Name ist Moritz Gartmann, ich bin Journalist. Und hier wurde jetzt fast ausschließlich über das Konzept der Salatschüssel gesprochen. Und es wundert mich so ein bisschen, dass das als quasi einzig mögliches, heilsbringendes Konzept bezeichnet wird. Das ist eben das Konzept, das in den USA existiert, weil Amerika eben auch eine ganz besondere Geschichte hat der Einwanderung. Es existiert ja aber auch das Konzept des Melting Pot, des Schmelztiegels. Vielleicht existieren noch andere Konzepte. Man könnte ja durchaus darüber sprechen, ob jetzt die Salatschüssel das einzig mögliche Konzept ist, das in Deutschland funktionieren könnte oder das die Deutschen auch wollen. Vielleicht wollen die Deutschen, was man demokratisch sicherlich entscheiden muss, auch ein ganz anderes Konzept.
Danke. Wir sammeln noch. Gibt es weitere Fragen?
Ja. Alina Grumowa vom Jüdischen Museum Berlin. Herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Dima, du hattest diese Geschichte so sehr plastisch erzählt von Munk, der auf Facebook seinen amerikanischen Pass gepostet hat und so etwas nostalgisch auch rübergebracht, warum wir das hier nicht in Deutschland auch haben. Genau. Und das hat mich etwas stutzig gemacht, weil ich das als etwas schwarz-weiß empfinde. Gut, du hast auch gesagt, wir dürfen hier etwas verallgemeinern auf diesem Podium. Trotzdem, ich erlebe, dass wir tatsächlich in Deutschland genug von solchen Geschichten haben. Und also nicht nur unter russischsprachigen Juden, die tatsächlich eine Wahl treffen müssen, wenn sie den deutschen Pass beantragen, dann müssen den anderen ablegen, aber auch die Israelis, die jetzt nach Deutschland ziehen und sich auch absichtlich als oder bewusst als Ex-Israelis bezeichnen. Und also von mir habe ich gesagt, das ist schon lange her, aber ich habe tatsächlich auch meine Einbürgerungsurkunde damals stolz gepostet. Und ich glaube, indem wir so dabei bleiben, dieses Schwarz-Weiße so als Narration weiterzugeben, dann manifestieren wir einen gewissen Diskurs und lassen diese Veränderungen, die wir wünschen, auch nicht zu. Und deshalb, ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie man das quasi in die Diskussion hineinbringt, aber also dieses in den USA ist alles gut, in Deutschland ist alles schlecht, das ist, glaube ich, nicht nur seit Trump, also gut, weißt du, ich pauschalisiere gerade auch und spitze gerade etwas zu.
Ja, etwas zuspitzen ist ja ganz schön für die Debatte. Gut, wir nehmen noch eine Wortmeldung mit dazu.
Ich würde gerne nochmal auf Ihr Bild von der Salatschüssel zurückkommen und mich Ihnen anschließen. Vielleicht muss Deutschland wirklich sein eigenes Bild von einer modernen Gesellschaft, die von Zuwanderung stark geprägt ist, entwickeln. Und was mir jetzt spontan eingefallen ist, vielleicht bemühen wir mal das Bild einer Tortenplatte, die eine Einheit bildet mit vielen unterschiedlichen, gleich guten, gleich schönen, gleichwertigen Kuchenstücken. Und jeder empfindet und schreibt sich zu und sagt, ich habe lieber Schwarzwälder Kirsch und ich mag lieber die russische Zupftorte, aber insgesamt fühlen sich alle wohl, auf der Tortenplatte zu sein. Und an Sie hätte ich eine Frage, Herr Belkin. Die Geschichte jüdischer Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ist ja an ihren Anfängen, und ich habe sie sehr genau erlebt, eine durchaus zwischen Deutschland und dem Staat Israel umstrittene Geschichte gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, wie israelische Politiker in dieser Zeit nach Deutschland gekommen sind und quasi vorwurfsvoll dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt haben, was ihm eigentlich einfällt, unter jüdischen Bürgern der sich damals auflösenden Sowjetunion eine Einladung nach Deutschland auszusprechen. Wie ist das heute? Ist dies in Israel abgehakt? Gelten Sie dort als post-sowjetische Juden? Den Begriff habe ich heute auch schon mal gehört. Ich finde ihn nicht gut, sondern ich sage, Sie sind jüdische Mitbürger in Deutschland aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber wie ist Ihr Status, Ihr Ansehen, Ihr Image heute in Israel?
Vielen Dank. Auch dafür, dass es jetzt immer kulinarischer wird. Ich schlage vor, dass wir jetzt erst wieder aufs Podium zurückgehen. Und Dmitri, ich fange gleich mit dir an.
Ich war vor ein paar Jahren in Israel mit so einem Koffer klein und da war ein Laptop und es war eine nicht ungefährliche Zeit nach der zweiten Intifada und Terrorgefahr war groß und ich wurde mit Verdacht angeschaut, aber die Männer, die sich und Frauen unterhalten haben im Bus über den möglichen Inhalt des Koffers, haben gesagt, Haish Harussi, das heißt der russische Mann, der da unterwegs ist. Das heißt, man identifiziert selbstverständlich die sogenannten Russen, also die post-sowjetischen Juden, Sie haben recht, der Begriff ist nicht schön, aber es ist schwer zu sagen, Russen unmöglich, es ist schwer zu sagen, sowjetische Juden oder Deutschen, weil das ist jetzt sozusagen nicht mehr die Realität und deswegen dieser leicht unschöne, ästhetisch auch unschöne Begriff post-sowjetische. Inzwischen ist Russisch in Israel stark etabliert, das ist mit Sicherheit inzwischen zweiter und dritten Sprache im Land sozusagen präsent. Inzwischen ist es so, dass sozusagen das Establishment, das politische, kulturelle, mediale, finanzielle in Israel im Wesentlichen geprägt ist oder wird von den Leuten aus der ehemaligen Sowjetunion. Und es ist auch inzwischen so, dass diese Negation, sozusagen die Ablehnung der sogenannten Russen aus den 90er Jahren, was wir auch in diesem Land erlebt haben, ich würde sagen, das Bild verschiebt sich auch massiv. Hat auch natürlich damit zu tun mit der zweiten Generation, der dort aufgewachsen, die jetzt aktiv sind in der Gesellschaft, auf Hebräisch über diese Materien schreiben. Und man muss auch sagen, kann sein, dass es auch etwas weiter, ein Tick weiter geht, als hier die linken Intellektuellen, die Künstler, Künstlerinnen meistens in Israel, entwickeln auch eine visuelle, ziemlich starke Nostalgie, was die Sowjetunion angeht. Das heißt, diese Menschen, die jetzt mit 12, 15, 17 Kiew, Moskau, Leningrad verlassen haben, Dnipropetrovsk, plötzlich malen oder schreiben über irgendwelche sowjetischen Geschichten und dann taucht Lenin und die anderen wesentlich öfter auf als in Deutschland. Warum? Das ist ein komplexeres Thema. Aber so in aller Kürze sozusagen zu Ihrer Frage. Alina, zu deinem Punkt, der gut ist und wichtig. Ich kenne trotzdem, also ich habe jetzt ein bisschen auch sozusagen, du fragtest und ich fragte mich auch schnell, wen kenne ich und wer reagierte wie auf den deutschen Pass, auf den neuen, ich kenne die wenigsten, ich würde sagen im breiteren Milieu sozusagen aus der ehemaligen Sowjetunion, aber vor allem aus diesen jüdischen Kreisen, die sich stark oder stärker mit dem Pass, mit der Staatsangehörigkeit und vor allem eine Reflexion über das Land, weißt du, wo Probleme beginnen sozusagen, wenn es eine deutsche Gruppe, gleich bezahlt von uns, also Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, unabhängig vom Zentralrat oder vom Zentralrat ZWSZ, Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, irgendwo auf einem Treffen in Amerika oder in Israel sind. Und dann fangen die Leute an, mit eigenen Fahnen auch die eigenen Lieder zu singen, der jeweiligen Länder. Und die einzigen, die ein russisches oder ein israelisches Lied fast immer singen, sind die unsrigen sozusagen. Weil die Zugehörigkeit noch einmal sozusagen zu dem, was man deutsch oder deutsch-jüdisch oder egal wie nennt, hält sich meiner Überzeugung nach in sehr überschaubaren Grenzen. Die Israel ist. Wir sind jetzt dabei, eine Ausstellung zu entwickeln über die jüngere Generation, sozusagen, die nicht mehr punktuell sich bewegt, beziehungsweise mit einem Pfeil. Da ist Russland, da bewege ich mich jetzt nach Berlin. Da ist Berlin, da bewege ich mich nach Amerika. Sondern die im Kreis sich bewegen, weil die heutige Migration ist sozusagen so ein elliptisches oder kreisförmiges sozusagen Ding. Und dann merken wir auch bei diesen Israelis, die jetzt bei uns ankommen und irgendwo in den leeren, stylischen Wohnungen in Neukölln oder Kreuzberg wohnen, sozusagen, fast alle Russen, die Jungen, wohnen in Charlottenburg und Wilmersdorf und fast alle Israelis ist da. Und da sozusagen haben sie oft diese Pässe, einen Deutschen, einen Ungarischen zum Beispiel, einen Rumänischen, weil Menschen ja auch diese Wurzeln haben, aber sie sehen das extrem pragmatisch und Identifizierung sozusagen auf dieser Ebene, wir finden eine politische Situation, bei der wir sozusagen jetzt auch über diese Schüssel reden, findet kaum statt. Und ich würde sagen, nie im Leben würde ich sagen, Amerika gut, Deutschland schlecht. Das ist nie meine These. Meine These ist viel mehr, ich suche auch eine große Befreiung von der Ästhetik sozusagen. Wir aus Amerika erklären euch jetzt alles über die Remigration, über die DDR-Juden und so weiter. Du weißt, was ich meine sozusagen. Ich bin der Meinung, wir müssen eine eigene Stimme entwickeln. Wir bei Alice sind der Meinung, wir müssen stark und präsent sein, aber nicht deutsch-national oder so, sondern wir müssen einfach gucken, dass man jetzt die Identifikation mit diesem Land und zugleich mit den eigenen sozusagen Elementen von diesem Schlüssel oder mit dem Kuchen, dass das funktioniert. Das ist die These, das ist der Punkt. Danke.
Vielen Dank. Wer möchte sich noch äußern zur Frage der Salatschüssel oder aber dem Melting Pot oder aber der Tortenplatte?
Okay. Ja, ich meine, das bis in die 60er Jahre war in Amerika vorherrschend das Modell des Schmelztiegels. Und Schmelztiegel ist eigentlich die Vorstellung, die hier immer noch rumgeistert in Deutschland. Das ist nämlich die Vorstellung von Integration, verstanden als absolute Assimilation. Gib alles auf, was du noch, sonst noch mitbringst. Das ist die Vorstellung. Und werd zu einem neuen Kollektiv einer Nation. Salatschüssel ist anders, weil Salatschüssel sagt, du kannst es beibehalten, was du noch mitbringst. Und es ist sogar klasse, es ist toll, dass du noch andere Kulturerfahrungen hast und dass du noch eine andere Sprache kannst, Sprachen kannst. Aber es gibt eine Klammer, die alles zusammenhält. So, und diese Klammer, diese Schüssel oder diese Torte, ich mag Torte Napoleon, ist mir viel lieber als Salat, das ist eben die Krux, wie definieren wir das? Aber die Tatsache, dass wir das jetzt definieren wollen und dass es jetzt eben nicht mehr nur Sache der ganz, ganz Rechten ist, also wenn man sagt, ich möchte die Nation definieren, überhaupt dahin gehen und da mitmachen, dass es nicht mehr, dass man nicht praktisch gleich Nazi ist, sondern es jetzt progressive auch anfangen, das zu tun, das ist der Tatsache geschuldet, dass zurzeit ganz massiv Leute, Staaten mit homogenen nationalen Vorstellungen in diese Leerstelle reindrängen. Und die finden so viel Resonanz in Deutschland in dem, was sie Diaspora nennen, von Leuten, die sich nie als Diaspora begriffen haben teilweise. Die finden so viel Resonanz, weil wir da nicht hingehen, weil wir nicht mitmachen beim Definieren. Das ist Ruski Mir, das ist Erdogans Türkei. Das sind die Versuche der Vereinnahmung. So, und wenn ich dann vielleicht noch einen Schlenker und im Postskripten nochmal zurückkommen darf auf die Medienfrage. Ich glaube, das ist auch das ist wirklich wichtig und ich glaube, wir stimmen völlig zu den Vorrednern. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Die Leute konsumieren diese Medien. Forummedien sind kaputt an sich. Ja, also man muss sich ablösen von dieser Vorstellung, dass alle um 20 Uhr die Tagesschau gucken oder eine Tageszeitung lesen. Das gibt es einfach nicht mehr, sondern sie bewegen sich in diesen Echokammern, diesen medialen Echokammern, wo ihnen eigentlich nur noch lauter zurückschallt, was sie ohnehin schon meinen. Und da entstehen ganz neue Erregungsmechanismen und da haben diese Fake News und so weiter eine ganz andere Wirkmächtigkeit. Und ich sehe keine andere Lösung, als dass sich ein Land wie Deutschland eben auch in diese Landschaft hineinbegibt und Gegenangebote macht, die noch besser sind. Also die besser sind als RTV, als Russia Today und so weiter. Die müssen, das darf nicht nur Deutsche Welle sein oder so, es muss wirklich attraktiv sein. Ja? Und wenn das heißt, dass es eben 7 Stunden jeden betroffene Fischer gibt als Show.
Vielen Dank, Alfred Eisfeld.
Gut, als Nicht-Koch komme ich doch noch auf die Salatschüsseln. Also eine Schüssel, in der geschnittenes und gezupftes Gemüse liegt, ist noch kein Salat. Da wird man mir wahrscheinlich zustimmen. Da gehört noch Öl dazu und ein paar andere Zutaten. Und wenn ich das jetzt mal auf die deutsche Gesellschaft übertrage, dann ist es durchaus nicht ausreichend, dass bei mir zum Beispiel die deutsche Staatsangehörigkeit festgestellt wurde, weil ich sie von Eltern geerbt habe. Andere bekommen ihre Einbürgerungsurkunde. Das ist ein wichtiger Akt im Leben eines Menschen, aber nicht hinreichend dafür, dass er sich auch aufgenommen fühlt. Und was ich jetzt ohne hier stundenlang, was ich durchaus machen könnte, darüber reden werde, will ich nur auf eines hinweisen. Ich sehe, dass die Generation der Enkel ein zunehmend starkes Interesse an der Familiengeschichte hat. Warum wohl? Sie sind hier sozialisiert, aber sie spüren, dass ihnen etwas fehlt. Ihnen fehlt die Verbindung auch zu den Eltern und Großeltern und es fehlt ihnen in einem bestimmten Segment die Verbindung zur deutschen Gesellschaft. Sie sind zwar oft Klassenbeste, nicht immer. Sie haben, wie wir aus einer Berliner Studie wissen, die zweite Generation schließt Ehen zu zwei Dritteln mit einheimischen Deutschen, ja, also werden nicht ausgegrenzt, sind durchaus attraktive Partner. Aber was fehlt, das ist, um auf die Salatschüssel zurückzukommen, das Öl und die Gewürze, die das Ganze erstmal schmackhaft machen. Nicht ein Stückchen Tomate, ein Stückchen Gurke für sich, sondern das Ganze als eine Komposition zu sehen, in der man eine Gleichberechtigung hat, in der zum Beispiel Russlanddeutsche auch, naja, nicht weniger Empathie erleben dürfen wie Geflüchtete, die jetzt kommen. Und diese Diskrepanz spüren sehr viele nicht nur auf den Ämtern und im Alltag, sondern das hat sich so sehr verfestigt, dass es zu, in gewissen Kreisen auch zu einer Abwehrhaltung führt. Und wenn ich dann den Bogen weiterspannen darf und noch ins Internet zurückgreifen und dort sehe, dass es eine Parteieinheit gibt, ein Grüppchen nur, das von sich behauptet, sie sind die einzige politische Partei, die sich darum bemüht, Einheimische und Aussiedler zusammenzubringen, ist das schon ein starkes Stück. Und wenn ich dann noch sehe, dass Reserveoffiziere der Spezialkräfte der russischen Armee russischsprachige im Gebrauch an Schuss und an Stich- und Hiebwaffen in Deutschland ausbilden, ja, dann frage ich mich, wie konnte es dazu überhaupt kommen? Sind die rübergeschickt worden? Haben die sich radikalisiert? Oder hat die deutsche Gesellschaft hier vielleicht auch Fehler begangen, vielleicht bei der Aufnahme, vielleicht aber auch eher bei der Integration? Was ist schiefgelaufen?
Ja.
Und also ich esse gerne einen guten Salat, aber auch Torte. Nur kommt es auf den Koch an und auf die Zutaten. Wie bereitet man dieses zu? Darauf zu warten und zu hoffen, das wird sich schon von alleine ergeben, wird nicht funktionieren. Ich habe noch erlebt, wie die Kriegsgeneration hier Aussiedler in den 70er Jahren aufgenommen hat. Da musste man nicht weinen und klagen. Die wussten noch,
Herr
was
Eichfeld,
weit ist.
Ich würde auch gerne noch was sagen, weil wir haben relativ wenig Zeit.
Ja, ganz kurz und dann machen wir noch eine Fragerunde.
Ja. Genau. Also ich würde zu sehr vielen Punkten gerne was sagen, aber ich greife direkt mal Ihre auf, weil die so präsent sind. Sie haben jetzt das Modell der Salatschüssel ja gar nicht wirklich kritisiert. Das klang nur so. Im Grunde haben Sie sich jetzt darüber beschwert, warum jemand anders in unsere Salatschüssel noch mal reinpiekst. Und das ist ja noch mal so eine zusätzliche... Ja, der Öl fehlt, also der wird noch merken, dass es nicht so lecker ist, ja, aber im Grunde sind das nochmal zwei verschiedene Dimensionen. Einmal, wir versuchen unsere Gesellschaft erstmal irgendwie nochmal neu zu definieren, Salatschüssel im Grunde synonym dann für eine Art multikulturelle Gesellschaft, die auch in Deutschland funktioniert und Sie... Ihre Kritik war ja auch noch, wie kann es dazu kommen, dass ein fremder Staat jetzt ein speziell auf russischsprachige nochmal versucht zu instrumentalisieren, sogar mit militärischen Lagermitteln.
Ja. Ich würde aber ehrlich gesagt auf diesen Aspekt jetzt
verzichten.
Auch,
ja, genau.
Weil der bringt uns wirklich in eine ganz andere Diskussion.
Deswegen wollte ich das einmal nur so deutlich voneinander getrennt sehen und dann den Punkt von Moritz Gattmann aufgreifen, mit was wollen denn die Deutschen und gibt es dann andere Narrative? Und da wollte ich nochmal darauf verweisen, in der Sowjetunion, wir können aus der Geschichte wunderbar lernen, gab es diese anderen Narrative zunächst einmal mit der Politik der Karenisatsa. Im Zuge dessen zum Beispiel auch die heutige moderne Ukraine überhaupt so erst entstehen konnte, wie sie entstanden ist. Und im Nachgang, als man dann versucht hatte, diese Strukturen, Karenisatsa bedeutete, dass man tatsächlich den ethnischen Minderheiten in Anführungsstrichelchen, zumindest den größeren von denen, eigene Nationalstaatsgebilde quasi innerhalb der Union zugebilligt hat und denen auch eigene Institute zur Verfügung gestellt hat. Das war ein sehr, sehr kurzer Raum, aber der hat im Grunde sehr, sehr weitreichende Folgen gehabt. Und den Russlanddeutschen hat man das verwehrt und man hat das systematisch ja im Grunde vor allem ab 1941 zerstört. Vollständig. Jetzt mit Putins Erlass vom, ja. vom Januar ist das ja für immer vom Tisch, sozusagen.
Vielen Dank. So, jetzt haben wir bitte kurze Wortmeldungen und dann gehen wir noch einmal zurück aufs Podium.
Mein Name ist Sophie Wagner. Ich komme aus einer ganz deutschen Siedlung, aus Rozovka in Kasachstan. In meinem Ort waren es 360 Höfe, alle Deutsche, und über 400 Familien. Und wenn man über Aussiedler redet, sehe ich vor allem, dass man über die redet, die noch vor allem, die anderen sind ja dann mitgekommen, die aus diesen global geschlossenen Orten kommen. Und ich muss sagen, ich habe heute von dem Teller gehört, ich habe jetzt keinen Salatteller, okay, machen wir wieder einen Salatteller. Und bei mir ist das optisch, so, ich habe noch nie darüber so nachgedacht, bei mir ist das optisch so hochgesprungen, Teller, ich, in Russland. Und wenn ich sage, sehe ich nicht mich, sehe ich meine Gemeinschaft, die drüben war. Wir, in der Mitte des Tellers, rundherum russische Gefangenschaft, also diese Leute. Dann Teller in Deutschland. Ich bin wieder in der Mitte des Tellers, aber geschützt vom Staat. Das ist meine Vorstellung vom Teller und was dazu kommt. Danke. Den Pass bekommen, ich muss schon sagen, wir haben sehr gerne den deutschen Pass bekommen. Für uns war das so eine Ehre. Als wir uns auf den Weg machten, hatten wir gesagt, die Politik hat für uns gespielt, für uns. Und wir sind der Politik dankbar, dass es so geschehen ist. Und wenn ich jetzt über Politik und Dankbarkeit reden werde, werde ich reden über Dankbarkeit gegenüber der deutschen Politik, aber auch der russischen Politik.
Vielen Dank.
Wir müssen noch einen Satz sage ich. Also, und ich bin jetzt dabei, ich habe drei Bücher verlegt, habe jetzt Neues gemacht und habe da statistisch auch gearbeitet, wie viele Deutsche aus Kasachstan rübergekommen sind. Und ich denke, schrecklich wie viele. Wie viel hat jenes Land verloren und wie viel hat dieses Land gewonnen? Von schlauen und dankbaren Menschen.
Vielen Dank. So, dann haben wir noch eine Wortmeldung.
Guten Tag, Wladislav Schneider. Landesnetzwerk Aussiedler der CDU und ich habe ein paar Fragen und ich möchte so ein bisschen das Gespräch wenden. Also erste Frage, wo sehen Sie was Schönes und was klappt eigentlich, wo funktioniert was gut, also bei dieser Integration, also bei den Zusammenarbeiten und was kann man da optimieren? Und zweite Frage, also Sie sprechen ja sehr viel über Trump, Putin, also finden Sie das vielleicht Herr Trump eine amerikanische Antwort ist auf Putin? Und wo sehen Sie da Deutschland, deutsche Werte und Israel?
Vielen Dank. Ich gebe damit zurück ans Podium und Sie haben jetzt alle die Möglichkeit, noch auf einen Punkt einzugehen. Ich möchte aber um Verständnis dafür bitten, dass wir einfach hier, dass es nicht der Raum ist, um jetzt über Trump und Putin zu sprechen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir noch mal an anderer Stelle führen sollten, so wichtig sie ist. Dimitri Bielk.
Zu Ihrer Frage, Pass und Stolz, und wir haben das bekommen und wie toll das war. Ich glaube, das sollten wir auch, denn das ist auch ein Ziel, eines der Ziele dieser Tagung, dass wir einfach schauen, wie diese Gruppen tatsächlich funktionieren. Der Unterschied der post-sowjetisch-deutsch-russischen Gruppe zu der Gruppe der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, der wesentliche ist, dass noch vor 10 Jahren, vor 7 Jahren gefragt wurde in unserem Katalog von einem prominenten amerikanischen Kollegen, Zvi Gittelmann, der einen Artikel geschrieben hat, mit dem Titel How could they, wie konnten sie bloß, also wie konnte man als Jude, Juden ins Land des Holocaust sozusagen auswandern. Die Fragen sind jetzt weg offensichtlich, aber sozusagen seit wie vielen Jahren, seit ein paar Jahren so. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, die Reflexion, die Schuldgefühle und die Fragen, was mache ich hier, kann ich jetzt überhaupt diesen Pass haben und so weiter, die stellten sich aus historisch-persönlicher Perspektive ein bisschen anders. Und das ist ein bisschen wahrscheinlich ein Punkt, über den wir auch später am Nachmittag reden könnten bei unseren diversen Veranstaltungen. Danke.
Vielen Dank. Felix Riefer.
Von mir der letzte Punkt. Was Positives geschehen ist, mir ist gerade eingefallen, spontan, Olivier Roy hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Heilige Einfalt. Und da spricht er von Religionen. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, das ist halt einer mit den Identitäten und Religionen. Und er schreibt von einem Religionsmarkt. Inzwischen, also vor allem der beobachtet die Amerikaner und da gibt es verschiedene Gänge und Entwicklungen bidirektionaler Art oder einfach nur Wanderungen innerhalb der ganzen Konfessionen. Und im Grunde ist das, was wir hier durchgehend diskutiert haben, so eine Art Identität. Jeder hat in einer freien Gesellschaft, in einer rechtsstaatlich-demokratischen Gesellschaft die Wahl, alles zu sein, was er will im Grunde. Und dass man das russlanddeutsche Erbe, in dem Fall ich als Russlanddeutscher, wie Herr Krieger das gesagt hat, in einer Art Museum und als Erinnerungsstätte aufbaut, da bin ich absolut d'accord. Allerdings jetzt institutionell weiter groß sich russlanddeutsch zu organisieren und abzuspalten, davon halte ich dann relativ wenig.
Vielen Dank, Jan Plam.
Ich schreibe gerade dieses Buch über Migrationsgeschichte und habe mich damit den Vertriebenen, den Vertreibungen beschäftigt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja zahlenmäßig unglaublich. Es kamen über 12 Millionen innerhalb von 6 Jahren oder so. Und absolut faszinierend. Die wurden erstmal als völlig anders angesehen, obwohl sie deutsch waren, als deutsch definiert wurden. Begriffe wurden für die von Mulattenzucht, Mischlinge, Kleinbolschewikien, und so weiter, die Siedlungen, in denen sie wohnen. Es gab Befragungen, die meisten von ihnen wollten zurückkehren, auch noch in den 60er Jahren, nach Schlesien zurückkehren, nach Sudetendeutschland und so weiter. Zuerst hat man von ihnen gefordert, dass sie sich völlig assimilieren. Und dann so um 1950, aus verschiedenen politischen Gründen, hat man eigentlich den richtigen Schlüssel angewandt, nämlich das Salatschlüsselmodell. Man hat nämlich gesagt, wir machen Brauchtumspflege, also behaltet eure schlesischen und so weiter Bräuche beides, dafür stellen wir Geld bereit und ihr dürft unter dieses Dach der deutschen Identität. Also eigentlich hatte man das schon mal raus. Das Problem war nur, dass man es nur auf sie angewandt hat, aber also nur auf diese 12,5 Millionen. Aber es verdeutlicht nochmal, dass wir wirklich in einem Land leben, in dem ganz, ganz viele von uns Migrationserfahrungen haben. Die Erfahrungen von denen waren nicht so unterschiedlich wie von denen, die aus Kasachstan und so weiter kamen. Und ich glaube, das ist der Weg vorwärts. Insofern, das ist was Positives. Man hat es eigentlich schon mal, nur hätte man es gleich darauf dann auch auf die Gastarbeiter anwenden sollen, als die ersten kamen, die sogenannten Gastarbeiter. Dankeschön.
Danke. Und Alfred?
Ich komme nochmal auf den Begriff Schicksalsgemeinschaft zurück. Je mehr man darüber weiß, umso klarer wird es einem, dass der Begriff eine zentrale Rolle spielt. Schicksalsgemeinschaft bedeutet ja eine auch gegenseitige Bedingtheit zweier Gruppen. Und wenn ich weiß, dass die Deutschen in der Sowjetunion schon Mitte der 20er Jahre als Faschisten in Dokumenten des NKWD bezeichnet wurden und dass wirklich wenige Tage nach dem Machtantritt von Adolf Hitler sie der Zuarbeit einem faschistischen, einem nationalsozialistischen Regime bezichtigt wurden, dass sie dann über die gesamten 30er Jahre als Spione für Deutschland den Kopf hinhalten mussten und massenweise auch erschossen wurden und in Lager kamen, dann der Zweite Weltkrieg und so weiter. Das ist bei der älteren Generation der Russlanddeutschen präsent. Die deutsche Gesellschaft weiß darüber herzlich wenig. Und mein Plädoyer wäre, man sollte sich auch diesem Teil der deutschen Geschichte mehr zuwenden, nicht ausschließlich, aber man kann es nicht ausklammern. Wir haben jetzt unter der Wohnbevölkerung in Deutschland immerhin mehrere Millionen, die dieses unsichtbare Gepäck mitgebracht haben und die das auch, ob sie es wollen oder nicht, an ihre Kinder und Enkel weitergeben. Wir wissen das ja aus der Forschung über den Holocaust, dass auch die Generation der Enkel mitunter noch viel stärker betroffen ist von diesem Schicksal als ihre Eltern. Ja? Wir brauchen Generationen, bis sich irgendwo so unschädlich fürs alltägliche Leben macht. Und mein Plädoyer ist, das Thema muss erforscht werden, es muss in der Öffentlichkeit präsent sein. Also dieses Jahr wird es ein runder Jahrestag des Befehls des NKWD über die deutsche Operation geben. Ich bin mal gespannt, wo es öffentliche Veranstaltungen oder Veröffentlichungen geben wird und ob das überhaupt den Eingang in den Schulunterricht finden wird.
Vielen Dank.
Wenn ja, haben wir ein starkes Stück gemeistert.
Danke. Damit haben wir schon gleich einen konkreten Auftrag an die Bundeszentrale für politische Bildung, wenn die Schulen es nicht leisten. So, wir kommen, liebe Damen und Herren, damit zum Abschluss unseres Panels. Ich möchte zum Abschluss ganz kurz noch einmal auf etwas hinweisen, was wir im Augenblick offensichtlich in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserer Gesellschaft feststellen, ist zwei gegenläufige Bewegungen. Zum einen stellen wir fest, es gibt nicht diese eine klare Identität, der wir uns zuordnen können. Es gibt multiple Identitäten. Es gibt vielleicht sogar ein Überangebot an Möglichkeiten, sich zugehörig zu fühlen. Und das Internet, die digitale Revolution, trägt dazu sicherlich auch bei. Auf der anderen Seite, darauf hat Felix Riefer mich vor der Veranstaltung auch nochmal aufmerksam gemacht, führt das ja auch zu einer großen Verunsicherung. Und während wir auf der einen Seite im Augenblick dieses Überangebot haben, stellen wir auf der anderen Seite fest, es gibt auch wieder eine Flucht ins Nationale. Das bedeutet, es gibt wirklich den Wunsch, irgendwo zu wissen, wo gehöre ich dazu. Für eine Demokratie bedeutet es sicherlich, diesen Widerspruch oder dieses Spannungsverhältnis in gewisser Weise auch auszuhalten. Ich fand aber sehr schön, Alfred Eisfeld, dass Sie bei dem Bild der Salatschüssel nochmal darauf hingewiesen haben, wir brauchen auch diese Salatsoße, die uns irgendwie als Kit sozusagen zusammenbringt. Und ich glaube, damit sollten wir schließen und das tatsächlich auch mitnehmen. Es ist eben die Frage, wie wir als Bürger unseres Landes, wie wir auch als Teil unserer Gesellschaft uns auf Gemeinsamkeiten verständigen können, die uns das Zusammenleben ermöglicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Freitag. Vielen Dank an die Herren. Und noch einen Moment um Aufmerksamkeit darf ich bitten. Ich weiß, da draußen bahnt sich was an, was jetzt hier auf dem Podium dauernd erwähnt wurde. Immer wenn kulinarische Dinge genannt werden, glaube ich, im Gehirn mag man sich irgendwie darauf einstellen, dass jetzt gleich auch was Ähnliches passieren wird. Deshalb halte ich mich ganz kurz mit den Hinweisen für den Nachmittag. Es wird ein bisschen anders laufen und deshalb, was normal ist, was Sie schon kennen, sind Workshops. Das heißt, im Grunde, wir teilen uns auf und wir haben mehr Gelegenheit, in Ihrem Fall auch teilzuhaben, zu Wort zu kommen. Allerdings haben viele von Ihnen den ersten Workshop gewählt. Das heißt, Sie treffen sich einfach wieder hier. Das ist das Einfache und Gute daran. Sie kommen hierhin und dann müssen Sie schauen, dass Sie auch zu Wort kommen. Und die anderen, die sich in kleinere Gruppen begeben, die haben da vielleicht bessere Chancen. Die finden Ihren Workshop entweder, wenn Sie noch mal draußen an die Pinnwand gehen, oder der Einfachheit halber, fragen Sie einfach die Damen und Herren mit den roten Bändern um den Hals. Die weisen Ihnen sofort den Weg dorthin. Und danach, nach diesem Workshop, kommen Sie zurück und haben erstmal Kaffeepause. Und diese Kaffeepause wollen wir im Open Space Format anbieten. Wer von Ihnen hat denn schon mal bei einem Open Space mitgemacht? Ein paar wenige. Schön, für die anderen ist es neu. Es wird ja kein Open Space sein, sondern nur ein bisschen im Open Space Format. Und dazu bitte ich kurz, meine Folien noch vielleicht einzuspielen. Ja. Der Open Space ist entstanden im Grunde aus der Erkenntnis, dass bei Konferenzen ja häufig das Wichtigste in den Pausen passiert. Und daraus ist ein Format entstanden und wir werden uns einfach an dieses Format ein bisschen anlehnen. Und hier sind Sie an der Methode zum selbstbestimmten Austausch von Konferenzteilnehmern und nehmen schon gleich die nächste Folie. Es gibt vier wichtige Prinzipien. Das eine ist, wer immer kommt, ist genau der und die Richtige. Das heißt, wenn Sie später an die Tische gehen und die Themen finden, zu denen Sie reden wollen, da, wo Sie gerade stehen, wo Sie hingegangen sind, sind Sie genau der oder die Richtige. Für die, die schon da sind oder auch für Sie. Und wenn Sie nur zu zweit sind, ist das auch gut. Wenn Sie alleine bleiben, dann überlegen Sie nach einer Weile, vielleicht gehe ich auch an einen anderen Tisch, weil ich möchte mich ja austauschen, aber schon zwei sind genau die richtigen. Was immer geschehen mag, ist es das Einzige, was geschehen kann. Bleiben Sie offen, schauen Sie, was passieren kann. Wann es beginnt, ist es die richtige Zeit. Das heißt, wenn Sie merken, die Energie ist jetzt da an unserem Tisch, wir fangen an. Das heißt, es gibt keine Uhrzeit, wir fangen jetzt an. Und vorbei ist vorbei. Ist ja auch eine ganz beliebte Regel aus dem alltäglichen Leben. Wenn Sie merken, jetzt haben wir alles besprochen, jetzt können wir den Tisch hier beenden, wir schauen uns nochmal woanders um. Das sind die vier Prinzipien vom Open Space. Und dann brauche ich noch die nächste Folie. Es gibt das Gesetz der zwei Füße. Bleiben Sie nicht irgendwo, wo es Ihnen langweilig ist. Sie werden gebeten, eingeladen, einfach dahin zu gehen, wo Sie was beitragen können, wo Sie gerne sind. Das heißt, es ist absolut in Ordnung, da wo man ist, auch nochmal wieder wegzugehen, woanders dazuzukommen. Das ist typisch Open Space. Und dann gibt es noch zwei Tiere, die eine wichtige Rolle spielen. Auf der nächsten Folie, es gibt die Schmetterlinge, weiß schon jemand hier, und die Hummeln. Sie können einfach auch Schmetterlinge sein. Halten Sie sich in der Pausengegend auf, sind Sie schön, ziehen Sie andere an, sehen Sie, was daraus passiert, was daraus erwächst. Wenn die Themen Sie nicht direkt ansprechen, vielleicht sind Sie Schmetterlinge. Aber vielleicht sind Sie auch Hummeln, die das Gefühl haben, wir müssen wirklich viel mitkriegen und viel von dem, was Sie da mit in dem einen Tisch bekommen, auch an den anderen Tisch noch bringen, seien Sie auch gerne Hummeln und befruchten Sie einfach die Thementische. Das heißt, viele von den Regeln, die wir sonst so kennen, Disziplin, wo man ist, wo man bleibt man und man hört zu und so weiter, werden hier aufgehoben. Sie haben von 15 Uhr bis 16.30 Uhr Zeit da draußen. Immer wird es Kaffee und Kuchen zur gleichen Zeit auch geben. Diese lange Pause miteinander im Gespräch zu genießen. Und um 16.30 Uhr treffen wir uns dann hier zum abschließenden Podium über Strategien für die Umsetzung, für die Teilhabe. Und da schauen wir dann nochmal genauer hier auf dem Podium hin. Aber bis dahin haben Sie recht viel freie Zeit. Genießen Sie das Mittagessen und die Workshops und den Open Space.